Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Ja, Mensch, Benni.
Hi, servus erstmal.
heute ist es soweit. Benni, wir machen gleich mal ein kleines Quiz und mal sehen, ob du da mithältst. Bin selber gespannt. Ich sag dir gleich im Vornherein, ich habe die Frage auch falsch beantwortet. Komplett falsch. Ich werde wahrscheinlich nie ein Schiedsrichter werden und erst recht kein guter Schiedsrichter. Also pass auf. Dem Torhüter misslingt die Ausführung eines Freistoßes im eigenen Strafraum völlig. Um zu verhindern, dass der gegnerische Stürmer in Ballbesitz gelangt und so eine klare und eindeutige Torchance erhält, spielt der Torhüter den Ball ein zweites Mal. Wie entscheidet der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin?
Boah, das ist wieder eine Frage. Ich würde mal sagen, weiterlaufen, aber es ist wahrscheinlich falsch wieder. Weil beim Elfmeter darf er nicht zweimal berühren, aber beim Freistoß?
Dann würde ich mal sagen, wir hören jetzt mal das Intro, die Intro-Musik, und dann lassen wir uns das mal wirklich von einer Fachfrau heute mal sagen, wie es richtig läuft. Okay, Benni, bist du noch da?
Okay, ja, ich habe aufs Intro gewartet.
Es geht los.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und nicht Barry White, wenn ihr meine Stimme hört. Das liegt daran, dass ich immer noch ein bisschen erkältet bin und die Folge, die wir heute aufnehmen, wollten wir eigentlich letzte Woche aufnehmen, aber da ging es gar nicht. Genau, und wie ihr schon vor der Intro-Musik gehört habt, geht es heute um die Schiedsrichterei mal wieder. Letztens war ja der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, Knut Kircher, bei uns im Podcast und hat mit mir kontrovers über die Schiedsrichterei aktuell diskutiert. Und heute machen wir das mal ein bisschen anders. Heute holen wir uns mal eine aktive Schiedsrichterin dazu. Und der eine oder andere zuckt jetzt zusammen, wie Schiedsrichterin. Ja, Schiedsrichterin, ganz normal, ganz toll und richtig klasse. Wir begrüßen heute hier bei uns im Podcast bei Folge 138 die Drittliga-Schiedsrichterin, also dritte Liga der Herren, und FIFA-Schiedsrichterin der Frauen, Fabienne Michel. Grüß dich, Fabienne.
Hallo Martin und Benni, freut mich hier zu sein.
Hey, grüß dich.
Beantworte doch mal die Frage, was macht der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin in dieser Spielsituation, denn wenn der Torhüter den Ball zweimal spielt?
Also grundsätzlich ist es bei Doppelberührungen so, dass es dann einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team gibt.
Genau. Und wie würdest du jetzt in dieser Situation, wenn eine klare und eindeutige Torchance vereitelt wird, wie würdest du dann entscheiden?
Dann gibt es zusätzlich auch noch eine rote Karte.
Tja, Benni, siehste, wusste ich doch. Wir haben uns hier die richtige Frau heute dazu geholt. Fabienne, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Ja, es ist Montag. Ich komme von einem doch recht interessanten und spannenden Fußballwochenende. Bin ich jetzt in die Woche gestartet. Aber mir geht's sehr gut. Ja.
Das ist fantastisch. Und darüber wollen wir gleich auch nochmal sprechen. Aber Benni, du hast mit Fabienne eine Vergangenheit, wenn man das so sagen kann.
Ja, quasi. Ja, wir sind uns tatsächlich schon mal neben dem Platz begegnet. Fabienne hat 2018 mal ein Spiel vor meinem Verein Basara Mainz im Verbandspokal gegen Waldeigesheim gepfiffen. Und ich habe an diesem Tag den Schiedsrichterdienst gehabt. Also ich durfte die Kabinen auf- und zuschließen und das Geld dann ausbezahlen. Aber ich vermute, du wirst dich nicht daran erinnern, an dieses Spiel. Oder an mich?
Nicht mehr so wirklich, aber das Einzige, was ich tatsächlich noch weiß, ist, dass man dort, um in die Schiri-Kabine zu gelangen, muss man doch durch die Kabine der Heimmannschaft laufen. Ist richtig, das nicht dort so? Ja, genau. Das weiß ich noch. Das ist nämlich durchaus eine besondere Konstellation, dass man da durch die Kabine der Heimmannschaft erst laufen muss, um in seine Schiri-Kabine zu kommen.
Ihr durftet euch quasi im Büro des Haus des Platzvaters umziehen und dann in unserer Heimkabine dann duschen. Ja.
Genau, und dann duschmäßig war das dann danach auch so, dass eben erst, ich glaube, es gab nur eine Dusche, war das richtig? Und dann
ja, ein Raum mit Dusche, ja.
Ja, und dann muss man eben immer gucken. Ich glaube, in dem Fall war es sogar so, dass ich zuerst duschen durfte und dann aber alle anderen halt irgendwie warten mussten. Und als ich dann fertig war, konnten dann alle anderen duschen. Also daran kann ich mich noch erinnern, ja.
Ja, stimmt. So war es gewesen, ja.
Aber das kann ja auch je nach Spielverlauf kann das ja auch mal zu einer heiklen Situation kommen. Angenommen, das Spiel wäre katastrophal gelaufen für die Heimmannschaft, irgendwie zwei Platzverweise, 0-5 Niederlage und einige Diskussionen um deine Entscheidung. Das könnte pikant werden, oder?
Dann könnte das ein schwieriger Gang in die Kabine sein, das ist richtig, ja. Aber ich habe da gar nichts Negatives in Erinnerung, deswegen scheint alles ansonsten gut, also drumherum zumindest gut gewesen zu sein.
Nee, ist alles glatt gelaufen, wir haben in der 90. 3-2 geschossen, sind weitergekommen und
okay.
Fabienne hat richtig gut gepfiffen. Also ich habe zu meinem Vereinskollegen gesagt, die ist richtig gut. Ich habe danach dann geguckt, die hat schon Bundesliga der Frauen gepfiffen, also man hat schon gesehen, dass da gewisses Talent vorhanden ist, ja.
Und inzwischen spielt Basara Mainz ja auch nicht mehr dort, oder?
Doch, also jetzt, das letzte Spiel ist gewesen auf dem Platz und jetzt ab kommende Saison in Hechtsheim auf dem neuen Platz. Du wirst ein bisschen besser von der Duschsituation her, von den Gegebenheiten.
Und du hast selber, Benni, du hast selber auch schon mal Spiele gepfiffen, stimmt das?
Ja, ich durfte in meiner Heimatstadt in Kaufbeuren zwei Jugendspiele pfeifen. Ich erinnere mich nur sehr ungern daran zurück. So ein Stadtderby in der E-Jugend, ich glaube, schlimmer kannst du es gar nicht haben. Wo die Eltern noch alle da sind und ja. Also ich muss es nicht öfter haben.
Okay.
Und hast du schon mal gepfiffen, Martin?
Naja, ich habe mich mal als Kind, ich hatte schon mal irgendwie ein Faible für die Schiedsrichterei. Ich hatte mir als Kind in einem Geschäft in Berlin hier, der Laden hieß Sport Mader, habe ich mir eine gelbe und eine rote Karte gekauft. Und da hatte ich nichts Besseres zu tun, als einfach auf so einen Fußballplatz zu gehen in Neukölln. Da haben gerade irgendwie über das ganze Feld mit ein paar Kinder gespielt und ich habe mich hingestellt, habe gesagt, ich bin jetzt der Schiedsrichter und bin dann immer hinterhergelaufen und habe gepfiffen und Karten gegeben und das hat die überhaupt nicht interessiert. Ich war, keine Ahnung, 12 Jahre alt oder so und die waren 18 und glaub, die haben sich eher totgelacht über mich. Aber ja, komisch. Ich hatte aber schon immer irgendwie was übrig für Schiedsrichter. Ich fand Schiedsrichter schon immer spannend, interessante Erscheinungen. Manche streitbar, manche höchst sympathisch. Aber Fabienne, wie bist du denn dazu gekommen, irgendwie Schiedsrichterin zu werden?
Bei mir hat sich das tatsächlich auch so ein bisschen einfach ergeben. Ich habe selbst früher Fußball gespielt und dann wurde ich von meinem damaligen Sportlehrer, dem Günther Tauer, angesprochen. Der war Schiedsrichter und meinte, hier, versuch's doch mal. Und dann hatten wir vor den Ferien Projektwoche, da habe ich mich dann angemeldet und dann ging's los, ja.
Ich hatte es ja gerade schon gesagt, du hattest jetzt gerade ein interessantes Spiel gestern Abend. Also heute ist der 25. November 2024 und gestern warst du noch in Ingolstadt. Und ich kam erst später nach Hause. Ich war vorher noch beim Eishockey hier in Berlin und habe dann quasi ab so Anfang der zweiten Halbzeit eingeschaltet. Und es sah ja auch eher nach einem ganz normalem Spiel aus. Ingolstadt hat einen Lauf und Osnabrück kämpft gegen den Abstieg. Es stand 4-0, als ich eingeschaltet habe. Und dann ging's rund. Möchtest du das mal aus deiner Perspektive schildern?
Ja, im Grunde genommen war das Spiel die ersten 60 Minuten jetzt für einen Schiedsrichter eher begleitend, würde ich sagen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 1-2 verbale Ansprachen, 2 gelbe Karten und jetzt auch nicht übermäßig viele Foulspiele. Und trotz der tabellarischen Situation, zum Beispiel auch von Osnabrück, hielten sich auch bis zu dem Zeitpunkt die Emotionen eigentlich noch total in Grenzen. Und dann, wie das eben manchmal so ist, ist das Spiel eben so ein bisschen gekippt. Und die letzten 20 bis 30 Minuten waren dann durchaus anspruchsvoll mit einigen schwierigen und auch diskussionswürdigen Szenen, würde ich sagen. Also es war, die letzte halbe Stunde war harte Arbeit, würde ich sagen.
Also ich erinnere mich vor allem erstmal an das 4-2. das Osnabrück geschossen hat. Und dann hat der Torwart erstmal den Ball festgehalten. Wie ist da eigentlich die Regelauslegung? Darf der Torhüter sozusagen die schnelle Fortsetzung des Spiels mit dem Anstoß auf so eine Art und Weise eigentlich so behindern? Weil der Stürmer wollte natürlich den Ball haben und schnell in die Mitte und...
Ja, das ist zum Beispiel eine Situation, über die man mal sprechen kann. Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich kein Spieler, weder von der einen noch von der anderen Mannschaft, niemand darf irgendwie eine schnelle Spielfortsetzung verhindern. Davon würde ich in dem Fall jetzt aber nicht sprechen, weil eben die Mannschaften ja auch noch beim Torjubel waren. Und grundsätzlich ist es eben bei einem Tor so, dass die Mannschaft, die Anschluss hat, die hat Recht auf den Ball. Sprich, der Torwart hat Recht auf den Ball und nicht der Stürmer. Und deswegen, der Torwart hat den Ball in die Hand genommen. Es war jetzt auch noch nicht so weit, dass wir irgendwie weitermachen konnten. Und dann kam halt schon der Stürmer und hat eben ihn so leicht, ist ihn halt angegangen, aber jetzt ohne Tätlichkeit. Und deswegen gab es dann in dem Fall die gelbe Karte für den Stürmer. Und ich persönlich habe dann entschieden, keine gelbe Karte für den Torwart, weil es ist sein gutes Recht, den Ball da rauszunehmen, weil seine Mannschaft hat ja auch Anstoß.
Es gab rund um diese beiden Tore ja auch noch eine Rudelbildung. Ich glaube, es gab einen Konter für Osnabrück und dann hast du, glaube ich, jemandem eine gelbe Karte gegeben. Dann gab es irgendwie von beiden Mannschaften so 3-4 Jungs, die da vor dir standen und ich dachte, boah, das ist doch für einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin total purer Stress, wenn die sich da aufbauen. Es gibt ja jetzt auch noch die Schiedsrichter, die Kapitänsregelung, sorry. Und du bist da relativ ruhig geblieben hast die so ein bisschen ausbellen lassen und dann mit den Kapitänen gesprochen und dann ging es irgendwie weiter. Wie ist das, wenn sich die Leute vor einen aufbauen?
Also grundsätzlich geht es mir erstmal darum, dass wir die richtige Entscheidung treffen und vielleicht kurz zu der Situation, die hat sich ja ergeben, weil das auch eine relativ komplexe Situation war, weil man erst drüber sprechen kann, ist es ein Foul, ja, nein, weil eben auch noch ein bisschen Ball mit dabei war, aber auch der Mann getroffen wurde und dann, wenn Foul, ja oder nein, kann man eben drüber sprechen, ist es nun der letzte Mann gewesen, also sprich eine rote Karte oder eine gelbe Karte. Das hat die Situation so schwierig gemacht und deswegen gab es auch einfach so viel Diskussionspotenzial. Man möchte natürlich trotzdem nicht so Bilder, dass man so von den Spielern irgendwie bedrängt wird. Aber für mich war erstmal wichtig, dass wir da die richtige Entscheidung treffen. Und dann habe ich einfach versucht, Ruhe reinzubringen und auch meine Entscheidung zu erklären. Weil ich habe dann in der Situation ja auch gelb gegeben und das habe ich versucht zu überbringen. Aber tatsächlich ist schon gerade jetzt mit der neuen Kapitänsregel, wie sie genannt wird, ist es schon so, dass man da im Nachgang schon nochmal kritisch drauf gucken sollte und gucken sollte, ob da nicht eventuell wegen dieser Kapitänsregel die ein oder andere gelbe Karte noch hätte gegeben werden müssen. Ich bin jetzt mit meinem Coaching aber noch nicht durch für das Spiel. Das werde ich dann morgen oder übermorgen nochmal mit meinem Coach ein bisschen näher beleuchten.
Und dann, kurz nach dem 4:2, gab es ein sehr rüdes Foul vom, ich glaube, Osnabrücker Kapitän, der... Ja, also weiß nicht, mit offener Sohle, so ein bisschen von hinten von der Seite den Ingolstädter Gegenspieler weggegrätscht hat. Also fand ich die Art und Weise, wie du diese Situation geregelt hast, fand ich sehr gut. Ruhig zu bleiben, rote Karte, dann gab es diese ganzen Diskussionen am Spielfeldrand. Und ich dachte, boah, na mal gucken, wie das so nach dem Spiel läuft, wenn die Trainer und auch die Spieler dann vor der Kamera stehen und ein Interview geben, ob sie darauf nochmal eingehen. Und ich fand, du hast das so gut gelöst, die Situation, weil im Nachhinein haben alle Beteiligten am Mikrofon gesagt, naja, das Emotionen gehören halt dazu. Und gerade in so einer angespannten Situation läuft es nicht immer so. Und dann ging das Spiel ganz normal weiter. Also das hat mir sehr gut gefallen. Was ich auf jeden Fall... Warte mal, hier kommt eine WhatsApp gerade rein. Krass, ausgerechnet jetzt? Der? Fabian, du wirst nicht glauben, wer mir gerade eine WhatsApp geschickt hat. es ist dein Boss. Mal sehen, was der zu sagen hat.
Liebe Fabian, viel Spaß bei Blattsport und Martin Tetzlaff. Lass dich nicht so löchern durch seine Fragen. Der kann ganz schön kritische Fragen stellen. Aber genauso souverän, wie du das auf dem Platz machst, so machst du das sicherlich auch heute bei deinem Auftritt. Naja, was gibt's zu sagen? Im Grunde genommen geht alles in die richtige Richtung. Von Spiel zu Spiel lernen, Souveränität dazu gewinnen, Entscheidungssicherheit, Entscheidungsqualität, Feldentscheidungen zu treffen in der Schnelligkeit auch in der dritten Liga zusammenwachsen mit einem Team. Und am Ende des Tages muss eben nach diesen 90 Minuten die beste Entscheidung stehen oder die besten Entscheidungen stehen. Dazu bist du national und international auf einem sehr guten Weg. Und wir sind zuversichtlich, dass die nächsten Schritte dann auch kommen werden, wie viele andere deiner Kolleginnen und sicherlich auch Kollegen. Also alles Gute dafür. Viel Spaß, wie gesagt. Ciao.
Ja, also wenn das mein Boss mal endlich über mich sagen würde auf Arbeit, aber ja, wer ihn nicht erkannt hat, es war natürlich Knut Kircher, der Boss, dein Boss. Was sagst du denn dazu?
Ja, es freut mich riesig. Also ich freue mich sehr, dass mein Weg ist, dass ich einfach merke, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und man bekommt ja in unserem Geschäft jetzt durchaus nicht ständig irgendwie positive Rückmeldungen. Deswegen ist es richtig schön, wenn es einfach hier und da ab und an mal ein Signal gibt mit, hey, gut so. Und das motiviert mich auch, ehrlich gesagt, weiterzumachen und mich weiterzuentwickeln. Also ja, freut mich sehr.
Bist du eigentlich ein Mensch, der gerne entscheidet und bestimmt?
Ja, würde ich schon so sagen. Also ich glaube, ansonsten hätte ich mir das falsche Hobby rausgesucht. Also ich treffe gerne Entscheidungen und finde auch einfach so den Weg, eine Entscheidung zu finden, unglaublich spannend. Was spielt da alles mit rein? Es ist ja nicht immer nur schwarz-weiß und Regeln auswendig kennen, sondern es ist, wie ich vorhin gesagt habe, hier und da auch mal das Fingerspitzengefühl oder auch vielleicht ein bisschen abwägen, Argumente suchen. Und das finde ich eigentlich super spannend, auch an meinem Hobby. Und deshalb würde ich sagen, liebe ich es, Entscheidungen zu treffen, auch wenn ich im Privaten das vielleicht dann auch ab und an mal abgebe, sage ich auch ganz ehrlich. Da muss es dann vielleicht auch nicht immer sein.
Ja, da hast du meine Frage ja schon vorweggegriffen, als hättest du sie vorher schon gesehen. Im Privat ist dann so, dass du dann eher andere entscheiden lässt.
Nee, jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, da ist es einfach so eine gute Mischung. Auf dem Spielfeld geht es nicht anders und privat ist es eine gute Mischung.
Interessant ist aber auch, dass du die Schiedsrichter aktuell als Hobby bezeichnest. Das sieht nach viel mehr aus als einfach nur ein Hobby.
Ja, also ich würde schon auch sagen, dass es mehr ist als ein Hobby. Aber es ist ja bei mir auch so, dass es immer so stückweit mehr wurde. Und es war halt früher ein Hobby. Und wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, ist es natürlich deutlich mehr als ein Hobby und nimmt auch super viel Zeit in meinem Leben ein. Aber da ich es jetzt irgendwie auch schon immer als Hobby bezeichnet habe, ist es halt auch noch so drin. Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, ist es natürlich zeitlich deutlich mehr als ein Hobby, ja.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie viel Zeit geht denn die Woche drauf mit Training, Reisen, Spielen ungefähr an Stunden oder im Monat hochgerechnet?
Das habe ich noch nie so richtig hochgerechnet. Also was man ja auf jeden Fall rechnen kann, ist irgendwie schon mal 5 bis 6 Mal die Woche Training. Das sind ja schon mal dann 2 Stunden. Plus in der dritten Liga reisen wir immer einen Tag vorher an. Plus dann hat man nochmal nach dem Spiel Analyse und Coaching, dann gehören da pro Spiel auch auf jeden Fall irgendwie nochmal 2-3 Stunden mit dazu oder mehr. Also da kommt schon einiges zusammen, ja. Und dann halt auch noch die Reisen an sich. Also das ist ja auch nicht mehr dann bei uns im Südwesten, sondern deutschlandweit oder international.
Logisch, ja. Ja.
Aber ich glaube, so Rechnungen darf ich jetzt gar nicht erst aufmachen. Ich setze mich jetzt nicht hin und fange an, das zusammen zu summieren, was in Anspruch nimmt.
Ja, sag mal, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Wie bist es familiär gewesen oder wann hast du angefangen? Und das sind deine ersten Erinnerungen ans Fußball?
Also grundsätzlich komme ich schon aus einer sportlichen Familie. Wir sind alle auch bei uns im Heimatverein direkt Mitglied gewesen. Und ich habe dann irgendwann dort bei den Bambinis schon mal kurz Fußball gespielt. Dann hatte sich das so ein bisschen verloren und dann habe ich als Mädchen wieder angefangen. Und ich weiß aber gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Also es war einfach so. Wer mich jetzt dazu gebracht hat, ob es vielleicht mein Papa war oder Freunde im Umfeld, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich weiß nur, wir hatten bei uns beim TSV Oderheim, bin ich mit einer anderen Fabienne aufgewachsen. Das ist eigentlich noch bis heute eine meiner besten Freundinnen. Und wir haben eigentlich immer alles zusammen gemacht. Und irgendwann bin ich dann halt mit Fabienne zusammen ins Fußball gegangen. Dann haben wir halt weiter Fußball gespielt. Und wir haben auch tatsächlich damals mal zusammen den Schiedsrichterschein dann gemacht. Und es hat sich immer alles irgendwie so gefügt.
Wie war ich für dich dann der Übergang vom Spielerin zur Schiedsrichterin? Du hast ja parallel gespielt und gepfiffen dann auch, oder?
Ja, also da gab es jetzt nie irgendwie so eine Trennlinie, sondern ich habe relativ lange noch nebenbei auch gespielt. Es wurde dann auch immer mehr so, dass ich mehr Spiele als Schiedsrichterin gemacht habe, als ich gespielt habe. Das war dann am Ende nur noch ganz, ganz wenig, die Spiele, die ich selbst gespielt habe. Aber es hat früher eigentlich auch ganz gut gepasst. Dann hat man halt samstags gespielt, sonntags gepfiffen oder so. Ließ sich eigentlich ganz gut vereinbaren.
Ja. Was war da so die größte Herausforderung, auf einmal so einen ganzen Sichtwechsel zu haben, also auf der anderen Seite quasi zu stehen und Entscheidungen zu treffen?
Also man muss schon so einen anderen Blick dann für Szenen haben, aber ich habe darüber damals gar nicht so richtig nachgedacht. Also wenn ich halt mein Fußballtrikot angezogen habe, war ich Spielerin, und wenn ich mein Schiri-Trikot angezogen habe, war ich Schiedsrichterin und bin dann einfach so in sozusagen verschiedene Rollen geschlüpft. Aber jetzt ohne da großartig lange drüber nachzudenken.
Ja, hat dir denn die Zeit als Fußballerin dann auch geholfen, Spiele ganz anders zu sehen als Schiedsrichterin? Also gewisse Szenen, dass man die besser beurteilen kann, weil man genau weiß, was dann auch in der Spielerin eigentlich vorgeht?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, dass mir das gerade am Anfang viel geholfen hat, einfach auch so ein gewisses Spielverständnis mitzubringen oder sich auch mal vielleicht einen Spieler oder eine Spielerin hineinzuversetzen. Aber es gibt auch Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter, die haben vorher nicht Fußball gespielt, die können aber trotzdem gut pfeifen. Also es ist jetzt kein Muss, aber ich muss sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass es mir das eine oder andere irgendwie leichter gemacht hat.
Ich habe ja mit vielen Schiedsrichtern auch schon gesprochen, auch in verschiedenen Sportarten, und irgendwie eint alle, dass sie sagen, naja, das ist schon auch wie eine Sportart. Also ich meine, als Spielerin und Spieler ist es ja klar, da kämpfst du um Punkte. Bei den Schiedsrichtern ist das ja ein bisschen anders. Das sieht man von außen zumindest nicht so, dass man da halt das auch als Sportart ansehen kann. Wie ist es bei dir?
Ja, finde ich tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man das vielleicht zukünftig auch mal anders kommuniziert, weil ich finde, Schiedsrichter sind auf jeden Fall Sportler. Sie sind jetzt halt nicht die klassischen Fußballer, sind aber auch irgendwie keine Leichtathleten oder so, sondern das ist quasi schon irgendwo eine eigene Sportart. Und wenn man sich schaut, was ein Schiedsrichter im Spiel läuft, sowohl in einem High-Intensity-Bereich oder auch im Sprint-Bereich, und auch mental für Entscheidungen oder Prozesse abwägt, finde ich, ist es auf jeden Fall eine Sportart.
Da stellt sich mir natürlich auch gleich die Frage, wenn der Puls steigt, der Herzschlag wird immer heftiger, man rennt, man muss Sachen im Blick haben, wie hat man dann am Ende so einer Szene, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann auch noch die Konzentration? Wie übt man das? Also, dass man dann auch wirklich eine richtige Entscheidung trifft?
Also ich glaube, dass bei uns in der Schiedsrichterei ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall Erfahrung. Alle Schiedsrichter, die hochkommen, die profitieren auf jeden Fall von ihrer jahrelangen Erfahrung. Ansonsten muss man, glaube ich, einfach die Szene an sich beurteilen. Man muss verschiedene Kriterien abwiegen. Wird der Ball gespielt? Wird der Körper eingesetzt? Wo wird der Spieler getroffen? Mit welcher Dynamik oder Intensität? Also es gibt so verschiedene Kriterien, würde ich jetzt sagen, die man einfach versucht, relativ schnell abzuwägen und zu sagen, was ist davon jetzt auch das Wichtigste oder das Schwerwiegendste. Und dann trifft man seine Entscheidung. Ja, und irgendwann wird das Ganze vielleicht auch so ein Stück weit zu einem Automatismus, dass man sich über vieles vielleicht gar nicht mehr so richtig Gedanken machen muss. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt heutzutage einen Freistoß pfeife, dann muss ich nicht mehr nachdenken, ah, okay, ich habe jetzt einen Freistoß gepfiffen, was muss ich jetzt machen, sondern es ist schon klar, Ball, Mauer, Stellungsspiel, gucken. So, das sind so Dinge, die gehen dann irgendwann auch so ein Stück weit in Fleisch und Blut über.
Und trainiert man das, also indem man, was weiß ich, keine Ahnung, 10 Sprints nacheinander läuft und dann sagt ein Coach, so, pass auf, und hier ist die, jetzt entscheide schnell.
Ja, tatsächlich gibt es immer mehr, das kommt jetzt aber, kam jetzt die letzten 1-2 Jahre erst, gibt es immer mehr Trainingseinheiten, wo man quasi dann so HI-Läufe macht, also schnell hin und her rennt, und dann rennt man an den Fernseher und dann kommt dann eine Szene oder wie du vorhin eine Regelfrage gestellt hast, und dann steht man da und muss dann halt mit einem Puls von 180 dann sagen, was die Lösung für die Szene oder die Regelfrage ist. Das sind so coole neue Trainingsmethoden, die eigentlich das am nächsten abbilden, wie es auch im Spiel ist. Ansonsten trainiere ich zumindest als Schiedsrichterin eben auch einfach viel im ja, läuferischen Bereich, aber ohne jetzt direkt auch irgendeine Entscheidung treffen zu müssen. So, im Moment ist es hin und wieder noch so ein bisschen getrennt voneinander. Es gibt einmal so den athletischen, sportlichen Bereich, den man trainiert, und auch eben diesen Entscheidungsbereich, den man zum Beispiel mit Referenzszenen oder ja auch uns, bei uns in den Workshops dann versucht zu schärfen.
Du musst ja als Schiedsrichterin sicherlich einiges auf dem Platz anhören. Wie trainiert man sich da auch so ein dickes Fell an, dass man das nicht persönlich nimmt? Und inwiefern hilft dir das am Ende auch privat oder im Beruf?
Also ich nehme das, was auf dem Platz gesagt wird, eigentlich alles nicht persönlich. Auch das, was vielleicht danach Zuschauer oder so auf mich werfen oder rufen, das kann ich eigentlich inzwischen ganz gut, also prallt inzwischen auch ganz gut von mir ab. Das musste man allerdings auch lernen. Also das war sicherlich auch noch nicht so, als ich mit 13 Jahren angefangen habe. Aber ja, ich habe irgendwann mal einen Vortrag darüber gehört, und das war für mich persönlich ein ganz guter Input, dass man halt die Menschen, die mich auf dem Platz kritisieren, die kennen mich ja nicht als Mensch. Die kennen mich eben als Schiedsrichter und die kritisieren dort meine Entscheidung, meinen Pfeifstil, was auch immer. Und das kritisieren sie. Aber meine Persönlichkeit, wie ich als Mensch bin, was mich ausmacht, das kennen die ja alles nicht. Und deswegen können sie es auch gar nicht kritisieren. Und der Hinweis hat mir total gut getan, sodass ich mich eigentlich inzwischen ganz gut davon lösen kann.
Wir haben ja gerade über Ingolstadt gegen Osnabrück gesprochen. Und da kommt ein Satz in meinen Kopf, den du woanders auch schon mal gesagt hast. Je hektischer das um dich herum wird, umso ruhiger wird das. Wie kann man das verstehen?
Ja, also ich glaube, das kann man jetzt vielleicht auch nicht immer so unterschreiben. Natürlich, wenn es hektisch wird, dann habe ich auch ordentlich, spüre ich den Druck und werde vielleicht auch ein bisschen nervöser. Aber was ich eigentlich mit dem Satz gemeint habe, ist, wenn Spieler kommen und mich anschreien, ja, dann bringt es nichts, wenn ich sie auch anschreie. Und deswegen versuche ich einfach ruhiger zu bleiben oder Ruhe auszustrahlen, weil dann auch meistens der Gegenüber einfach ein Stück weit runterkommt. Weil wenn ich dagegen schreie, schaukelt sich das Ganze vielleicht noch mehr hoch. Und das war eigentlich das, was ich mit dem Satz sagen wollte, dass ich, wenn ich angeschrien werde oder wenn ganz viel Hektik aufkommt, versuche ich einfach einen kühlen Kopf zu behalten, um es nicht noch mehr zu befeuern.
Du hast gerade schon gesagt, du hast mit 13 Jahren zum Pfeifen angefangen. Wie schnell wurde dann klar, dass es da vielleicht höherklassig gehen kann für dich?
Tatsächlich gar nicht so schnell. Also ich habe, und das war ein Satz, der mich lange irgendwie so ein bisschen geprägt hat. Ich habe ganz lange gehört, du hast noch Zeit, du hast noch Zeit, du hast noch Zeit. Und irgendwann war ich dann mal Mitte, Ende 20 und dann habe ich so gesagt, ja, also jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, es hat sich dann immer so Liga für Liga einfach ergeben. Ich habe mich versucht, da hochzuarbeiten, und immer, wenn jemand gesagt hat, ich habe doch Zeit, dann bin ich erstmal, habe ich versucht, entspannt zu bleiben. Aber wenn ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt aber auch irgendwie mal einen nächsten Step, die nächste Herausforderung, dann habe ich schon auch immer klar gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Und auch wenn ich Zeit habe, wollen wir vielleicht trotzdem mal einen nächsten Step machen.
Also hast du auch ein bisschen, auch mit Nachdruck dann Herausforderungen.
Das hat sich tatsächlich nicht alles von alleine gefügt. Da war ich auch so ein bisschen aktiv dahinter, ja.
Gab es eigentlich irgendwelche, oder gibt es irgendwelche Vorbilder oder Schiedsrichterinnen oder männliche Schiedsrichter, an denen du dich orientiert hast?
Es sind tatsächlich schon eher so die weiblichen Vorbilder, die ich bei uns habe. Also klar, wir haben natürlich in Deutschland Bibiana Steinhaus, die Bundesliga gepfiffen hat und auch eine richtige Pionierin in dem Bereich war. Aber natürlich auch mit Riem Hussein, mit der arbeite ich auch jetzt noch ganz eng zusammen. Und immer wenn ich irgendwie auch eine Frage habe, ist sie so ein bisschen beratend für mich tätig. Also sie auf jeden Fall oder auch Katrin Rafalski. Ich finde, wir haben ja in Deutschland tatsächlich jetzt schon zwei, drei Frauen, die jahrelang zumindest bei den Männern unterwegs war. Und zu denen schaue ich auf jeden Fall hoch und bei denen hole ich mir auch Rat, wenn ich irgendwie mal nicht weiß, wie es weitergeht, ja.
Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen auch über so einen Ablauf von so einem Fußballspiel aus Sicht einer Schiedsrichterin oder eines Schiedsrichters sprechen. Wann reist man an? Wie bereitet man sich vor? Wann trifft man sich vor dem Spiel? Wann isst man das letzte Mal? Gibt es da so Rituale, die du hast mit deinem Gespann?
Ich glaube, grundsätzlich macht das jeder ganz anders. Ich persönlich bin kein Fan von festen Ritualen. Ich bin schon eher so ein Mensch, der guckt so, spontan, was brauche ich jetzt, was brauche ich nicht, wie würde ich es gern machen, mal will ich früher essen, mal später. Es gibt schon, jetzt wenn wir, keine Ahnung, irgendwie beim Essen sind, ist es schon so, dass ich jetzt nicht irgendwie zwei Stunden vorher irgendwie noch was essen will oder so, das ist jetzt nicht der Fall. In der dritten Liga ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich immer einen Tag vorher anreisen. Und ich versuche auch immer mit meinem Team anzureisen und schaue auch, dass wir uns vielleicht am Abend vorher schon sehen und da vielleicht noch irgendwie was essen gehen oder uns irgendwie austauschen können. Mir persönlich ist das aber auch einfach wichtig. Das ist nicht bei jedem Team gleich. Und ja, dann am nächsten Morgen frühstückt man dann eben aber auf jeden Fall zusammen, geht vielleicht noch mal ein paar Szenen durch vom letzten Spieltag oder auch vom Spiel selbst. Und dann geht's zum Spiel. Und im Frauenbereich ist es aber tatsächlich ein bisschen anders. Da übernachten wir nicht ganz so häufig. Da trifft man sich eben dann, ja, also allerspätestens irgendwie 90 Minuten vorm Spiel, eher früher. Ich treffe mich immer ganz gerne auch noch deutlich früher. Wenn wir ein bisschen weiter zu fahren haben, plane ich da auch ein bisschen mehr Zeit ein, dass wir vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit zwischendrin essen oder so. Also das unterscheidet sich da schon ein bisschen, ja.
Und hast du bei der Frauenbundesliga ein anderes Gespann als in der dritten Liga bei den Herren?
Ja. Also ich habe in der dritten Liga fahren bei mir regelmäßig Timo Klein und Marcel Gastheier im Moment mit. Und bei den Frauen habe ich jetzt eigentlich nicht so ein richtig festes Team. Wir schauen eigentlich aktuell, dass irgendwie eine FIFA-Assistentin bei mir mitfährt, die dann vielleicht auch bei den internationalen Spielen bei mir mitfährt, weil das ja da durchaus Sinn ergibt. Und ansonsten muss man eben immer schauen, wer ist verfügbar. Manche pfeifen ja auch noch in der zweiten Liga bei den Frauen dann. Also das macht bei uns dann Christine Beitinger. Aber es ist auch schon so, wir sind ja jetzt auch kein Kader von 200 Frauen. Man kennt sich und es ist relativ selten, dass ich irgendwie eine Schiedsrichterin jetzt noch nicht kenne. Und selbst wenn das so ist, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Dann muss man das eben in die Absprache mit einplanen.
Ich will gar nicht so sehr auf diesem Frauen-Männer-Vergleichsding rumreiten, aber trotzdem, es gab mal eine Dokumentation, die irgendwo lief, ich weiß gar nicht mehr, ob du da auch eine Rolle gespielt hast. Es war ein Gespann von Schiedsrichterinnen, die ein Spiel, glaube ich, von Wolfsburg gepfiffen hat. Und was mich überrascht hat und sehr angenehm überrascht hat, war eigentlich auch die Atmosphäre dann später nach dem Spiel in der Kabine der Schiedsrichterin, die einfach viel, viel gelöster und lockerer war, als ich das bei vergleichbaren Dokumentationen bei Männern irgendwie gesehen habe. Gehen Frauen anders nochmal mit dem ganzen Druck um? Ordnen sie es besser ein? Wie ist da deine Perspektive drauf?
Bei der Doku war ich jetzt nicht mit dabei, das war die unparteiisch Teil 1 Doku, die du, glaube ich, meintest. Ich kann ich gar nicht so unterschreiben, dass jetzt Frauen anders mit Druck umgehen. Ich würde sagen, das ist von Mensch zu Mensch einfach ganz unterschiedlich und individuell. Ja, deswegen kann ich jetzt so nicht bestätigen, nee.
Thema Dokumentation. Hast du dir dann früher auch immer so als angehende Schiedsrichterin auch so mit, also richtig Bock auf noch mehr Info, wie machen es andere, auch so Dokumentationen von Schiedsrichtern angeguckt? Es gibt ja so diese eine ganz berühmte von der, ich glaube, EM 2008 in Österreich und der Schweiz, wo man das auch das erste Mal Gespräche zwischen Schiedsrichtern und Assistenten mitverfolgt und auch dann im Nachgang die Bewertung auch der UEFA von ihren eigenen Schiedsrichtern.
Ja, also ich finde das super spannend. Ich schaue allerdings auch so ganz gerne Sportdokus. Deswegen, die habe ich auf jeden Fall auch gesehen und fand das super interessant, weil es auch vielleicht jetzt im Schiedsrichterbereich, zumindest jetzt auch vor ein paar Jahren, noch gar nicht so wahnsinnig viel gab, was man da sehen konnte oder dass man da in den Funkverkehr reinhören konnte. Ich finde das super und unterstütze das voll und schaue das auch, wie gesagt, in anderen Sportarten immer total gerne.
Das ist ein guter Punkt. Das steht zwar hier, glaube ich, nicht in unseren ganzen 1000 Fragen, aber es gibt ja auch einige Dokumentationen, auch jetzt Magenta Sport hat dich gefilmt. Man findet bei YouTube auch tonnenweise Material, wo du irgendwo verkabelt bist. Also du bist also durchaus offen auch für diese neue Form von medialer Darstellung.
Ja, ich bin da total offen für. Ich unterstütze es voll, weil ich glaube, dass man daraus viel lernen kann. Ich selbst habe auch noch gar nicht so lange die Möglichkeit, in meinen Funkverkehr reinzuhören oder beziehungsweise ich arbeite ja jetzt auch noch nicht ewig lange mit dem Headset. Und ich merke, wenn ich mir meine Tonspur nochmal anhöre, da kann ich super viel draus lernen. Das sind jetzt auch inzwischen so ein paar Kleinigkeiten, wo man einfach am Wording auch im Team arbeiten kann. Und ich persönlich weiß auch von mir, dass ich jetzt von der Kommunikation her auch nichts zu verbergen habe. Also alles, was ich zu Spielern oder zu Trainern oder im Team sage, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie vor der Öffentlichkeit irgendwie geheim halten muss. Ganz im Gegenteil, vielleicht schafft es an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr Verständnis für unsere Rolle, wenn man vielleicht auch mal hört, was der Spieler sagt oder so. Deswegen, ich bin da wirklich offen für und begrüße sowas voll.
Also denkt man da nicht nach, ich muss jetzt was anderes, muss jetzt irgendwie anders sprechen mit den Spielern oder sowas, ist auch gar nicht im Kopf drin in der Situation, oder?
Nee, ich glaube, sobald man das macht, dann sollte man es auch nicht machen, weil man muss da schon ganz befreit und alles irgendwie halt wie immer machen, weil ansonsten ist es erstens, glaube ich, wenig authentisch, dann geht vielleicht noch irgendwas im Spiel deshalb schief, wenn man daran denkt. Also ich muss sagen, wenn ich, also ich denke da gar nicht mehr dran, auch wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, mein Spiel wird extra aufgezeichnet und kommt dann im Fernsehen oder so, da denke ich im Spiel nicht dran, nein.
Benni und ich sind ja beide Eishockey-Fans. Schaust du dir da auch in der Kommunikation beim Eishockey ein bisschen was ab, wenn du da an Dokumentation drankommst? Also es gab da auch mal eine vergleichende Dokumentation aus Österreich, Schiedsrichter in der österreichischen Bundesliga beim Fußball und in der, ich glaube, Ebel heißt die, oder Benni? Wie heißt die? Ebel, ne?
Mittlerweile Eishockey League. Ja, ah, ich weiß nicht, wie so heißt. Die heißt jedes Jahr anders, irgendwie neuer Sponsor.
Also da fand ich spannend, dass Schiedsrichter beim Fußball in Österreich schon vor dem Anpfiff irgendwie angefeindet wurden von Fanlagern und beim Eishockey saßen die dann da vor dem Spiel mit Fans dann noch und haben da, also die haben zwar dann kein Bier getrunken, aber um sie herum haben die Leute Bier getrunken und die haben da ihr Käffchen oder so getrunken. Guckst du da auch mal auf Eishockey beispielsweise?
Cool. Nee, die Doku kenne ich nicht, aber danke für den Tipp, da werde ich vielleicht mal reinschauen. Ich habe jetzt so, ja, mach das mal. Ich habe jetzt so einen direkten Vergleich, wo ich sagen kann, okay, das versuche ich jetzt von der Kommunikation auch mal mit meinem Schiedsrichterwesen abzugleichen, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht, aber es ist ein guter Hinweis, weil ich persönlich glaube schon, dass Sportarten voneinander lernen und profitieren können, gerade was so das Drumherum und vielleicht auch die Kommunikation betrifft, ja.
Also da darf ich gleich einen Hinweis, wenn ihr in Zukunft bei Fußballspielen eure Entscheidungen über ein Headset und über ein Mikrofon, über die Stadion-Lautsprecher aussprechen müsst, dann nimmt ihr bitte den NHL-Schiedsrichter Wes McCauley zum Vorbild, weil der ist, glaube ich, der unterhaltsamste Eishockey-Schiedsrichter auf der ganzen Welt. Also großartig. Okay. Wes McCauley, schicke ich dir noch den Link zu. Ja, Best-of-Video. Ja, großartig. Also man stirbt vor Lachen. Es ist sensationell. Aber gibt es auch andere Sportarten, wo du sagst, so Mensch, da gucke ich hin, das ist fußballnah?
Also bin ich relativ viel auch so, gucke ich im Leichtathletik, auch so ein bisschen nach Trainingsmethoden und wie trainieren die. Das ist das, wo ich gerade so ein bisschen hinschaue. Und ansonsten ja auch so ein bisschen im Volleyball und Tennis, aber da geht es immer relativ wenig um den Schiedsrichter, ehrlich gesagt. Das ist dann rein die Sportarten, die Trainingsweisen und auch Drucksituationen und so weiter.
Sehr langweilig.
Ja, tut mir leid.
also nochmal zu dem Start deiner Karriere. Also hast du dir eigentlich früh das Ziel gesetzt, ich will auf jeden Fall so hochkommen, wie es geht? Oder wie gesagt, eher so, ach jetzt Hans Kuck in die Luft mäßig, ich fange jetzt mal an zu pfeifen.
Tatsächlich habe ich erstmal gedacht, ich fange jetzt erstmal an zu pfeifen und ich mache jetzt auch kein Geheimnis drum, dass ich die ersten Jahre schon auch deutlich mehr Fußball gespielt habe als gepfiffen habe. Und dann hat sich das halt irgendwie auch so ein bisschen entwickelt, dass ich halt mehr gepfiffen habe und dann so ein bisschen auch in diese Leistungsklassen zumindest bei uns im Verband kam. Und dann hat mich aber schon auch immer so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz gepackt, dass ich gesagt habe, ja okay, dann will ich jetzt auch gern noch eine Liga weiter und noch eine Liga weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mit 13 meinen Schiri-Schein gemacht habe und gesagt habe, ich will FIFA-Spielerin werden.
Ja, du bist aber mit 19 ja dann schon in der zweiten Liga angekommen. Das ging ja dann doch relativ fix, oder? Wenn du denkst, 6 Jahre vom Anfang bis zur zweiten Frauen-Bundesliga.
Es war schon relativ schnell, würde ich sagen. Wobei es waren jetzt dann 6 Jahre. Es gibt ja im Frauenbereich auch nicht ganz so viele Männer wie bei den Ligen, nicht ganz so viele Ligen wie bei den Männern so rum. Deswegen, ja, es ging dann relativ schnell in die zweite Liga, ja.
Und genauso wie so Benny und ich am Mikrofon hier unseren eigenen Stil mit der Zeit so entwickeln, entwickelt doch bestimmt auch die Schiedsrichterin Fabienne Michel ihren eigenen Stil. So, jetzt bist du 30 Jahre alt, pfeifst also seit 17 Jahren. Was hat sich da für ein Stil herausgebildet, der dich von anderen unterscheidet?
Ich weiß manchmal gar nicht so genau, ob man sich so großartig unterscheidet in der Schiedsrichterei. Wahrscheinlich kann man das von außen viel, viel mehr beurteilen, als wenn man selbst drinsteckt. Aber ich persönlich würde jetzt von mir mal behaupten, dass ich doch relativ viel laufen lasse, gerade in dem Bereich, wo man laufen lassen kann, sagen wir mal im Oberkörperbereich. Also ich sage jetzt nicht, dass hier ein klares Schubsen oder Stoßen durchgehen, aber ich lasse durchaus schon recht körperbetont Fußball spielen. Und ich glaube, am Ende des Tages fehlt vielleicht eher mal ein Pfiff, als dass zwei zu viel gesetzt wurden. Das hat sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen herauskristallisiert. Und ansonsten von meinem Typ her, glaube ich, bin ich schon eine ansprechbare Schiedsrichterin. Jetzt keine, die sich irgendwie groß in den Mittelpunkt stellt. Also wenn ich das Spiel, sagen wir mal so wie jetzt gestern in Ingolstadt, 45 Minuten eher so ein bisschen begleiten kann und das ist jetzt auch eine Notwendigkeit da ist, mich darzustellen, dann mache ich das auch nicht. Da bin ich kein Typ für. Und so würde ich mich beschreiben.
Und vom Spiel gehst du dann auch auf die Kapitäne zu und sagst, Jungs, also ich will heute, dass ihr körperbetont guten Fußball spielt, aber bleibt im Rahmen und dann haben wir alle Spaß. Oder was gibt's da für Dialoge?
ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Fan von riesen Dialogen vorm Spiel. Ich gehe ganz gerne eine Runde durchs Stadion, auch am besten, wenn es noch irgendwie leer ist, mache da meine kurze Teamabsprache noch fertig. Und man quatscht eigentlich eher, wie geht's, wie ist die Lage? Vielleicht war irgendwas im letzten Spiel oder so, was man vielleicht noch mal thematisieren kann. Aber ich sage jetzt nicht, ich bin übrigens so und so und das will ich nicht sehen. Jetzt gerade ist es vielleicht so, dass man in den ersten Spielen zu Beginn der Saison noch mal so einen kleinen Reminder für diese Unsportlichkeiten und den Kapitänsdialog festgehalten hat. Aber ansonsten bin ich da, glaube ich, eher ein bisschen zurückhaltend mit den Gesprächen vorm Spiel.
Wie wird man eigentlich darauf vorbereitet, auf die höheren Ligen? Also wenn man irgendwann von einer Oberliga in einer Regionalliga ankommt, dann hat man, also man reist schon mal da deutlich mehr und gerade jetzt auch von der Regionalliga in die dritte Liga, man reist mehr, man hat eine andere Belastung, eine körperliche Belastung durchs Reisen oder auch bei internationalen Spielen, wenn du jetzt zum Beispiel im Ausland pfeifst, wie wird man darauf vorbereitet?
Also ich glaube, ich war in der glücklichen Situation, dass ich auf vieles immer vorbereitet wurde. Also zum Beispiel für meinen internationalen FIFA-Platz habe ich vorher an einem Core-Programm von der UEFA teilgenommen. Und da lernt man dann zum Beispiel, da ist man einfach zum ersten Mal auf so einem UEFA-Lehrgang, guckt, wie das da ist, so von der Stimmung, was sie erwarten, was man für Clips schaut. Aber man hat zum Beispiel in dem Zuge, es war ein halbjähriges Programm, es war auch recht zeitintensiv, aber total lehrreich und hat auch echt Spaß gemacht. Aber man hat zum Beispiel da dann auch gelernt, man konnte sein Englisch verbessern, man hat mal gelernt, wie man eigentlich trainieren sollte und wie eigentlich so eine richtige Spielvor- und Nachbereitung läuft. Also was man analysiert, man hatte dann einen Coach, der hat dann einfach auch ein bisschen auf Feinheiten geachtet. Und deswegen wurde ich zumindest im internationalen Bereich wirklich super drauf vorbereitet. Und ähnlich ging es mir ehrlich gesagt auch jetzt in der dritten Liga. Es ist nämlich in der Regionalliga so, dass Schiedsrichter in so einem Perspektivkader sind, nennt man das. Und wenn man da drin ist, dann hat man eben auch Workshops vom DFB und dort lernt man eben auch so ein bisschen, was ist eigentlich die Erwartungshaltung. Und man macht dann auch Trainingseinheiten, man hat dann auch schon Kontakt zu dem DFB-Trainer, kann dann da auch schon mal nachfragen, wie man es am besten machen sollte. Und es ist auch tatsächlich so, dass zu den Regionalligaspielen auch schon ein erfahrener Coach aus dem DFB-Kader kommt und sich das Regionalligaspiel anschaut und dann auch Feedback gibt. Und deswegen muss ich sagen, dass ich so auf diese größten Schritte, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, eigentlich auf beide wirklich super vorbereitet wurde.
Du hast ja gerade das Wort Spielleitung in den Mund genommen. Wie sieht für dich eine erfolgreiche Spielleitung aus?
Also das Wichtigste für einen Schiedsrichter ist, glaube ich, dass die Entscheidung oder die Entscheidungsqualität sehr gut ist. Das ist ja unser, also das ist eigentlich mit das Wichtigste für uns. Und wenn man das dann auch noch anständig nach außen transportiert, weil es bringt einem ja auch nichts, wenn man alles richtig entscheidet, aber trotzdem es einem niemand abkauft oder alle irgendwie ein Stück weit durchdrehen, dann würde ich sagen, ist es eine sehr gute Spielleitung.
Ja, wenn wir gerade bei Spielleitung sind, weiß nicht, gibt die FIFA auch irgendwelche Vorgaben, dass es die strengere Spielleitung ist oder lockerer, mehr laufen lassen? Oder gibt's da, macht es jeder Schiedsrichter oder jede Schiedsrichterin nach ihrem eigenen Gusto?
Nee, das machen wir eigentlich, also wir versuchen da alle so einheitlich wie möglich zu sein, weil man will ja auch nicht, dass der eine Schiedsrichter großartig anders pfeift als der andere. Das wollen ja Spieler auch nicht, dass man sich da irgendwie großartig umstellen muss. Das Einzige, was es vielleicht in dem Bereich gibt, wenn jetzt zum Beispiel gehäuft bei Unsportlichkeiten nicht durchgegriffen wurde, dann hat man vielleicht schon mal irgendwie so ein Meeting oder Workshop-Trip zwischendrin, wo gesagt wurde, hey, kleiner Reminder, das ist eigentlich unsere Guideline. Guck, dass es vielleicht in den nächsten Spielen wieder einheitlicher läuft.
Eines deiner bisherigen Highlights war, denke ich mal, das Pokalfinale 2023 ja. Der Damen. Was für eine Auszeichnung. Wie ordnest du das dann für dich ein? Also wenn du weißt, wow, ich werde jetzt bald ein Pokalfinale pfeifen, da werden jetzt extrem viele Leute drauf schauen. Und wie gehst du dann nach so einem Ding nach Hause? Denkt man dann so, wow, ja, also national geht es gar nicht mehr besser. Eigentlich geht es jetzt nur noch auf dem Niveau oder abwärts?
Ja, nee, also für mich war es einfach eine riesengroße Ehre und anders danach denkt man eigentlich ehrlich gesagt erstmal nicht, wenn da die Nominierung oder Auszeichnung kommt. Mich hat es einfach riesig gefreut. Ich war auch Wochen davor schon recht aufgeregt. Das war dann auch eine intensive Vorbereitung, weil es ja auch ein Spiel mit VA-Begleitung war. Und ja, es war alles in allem auf jeden Fall ein Highlight und wie es dann danach ist, also ich muss schon sagen, ich habe mich danach, ging es ganz normal weiter. Tatsächlich mein erstes Spiel danach war B-Juniorinnen-Bundesliga und das hat auch, also klar war das ein krasses Kontrastprogramm, aber das war ein Spiel, der nächste Spielauftrag und den habe ich gemacht und dann ging es ganz normal weiter.
Aber jetzt nimm uns mal ein bisschen mit. Das Telefon klingelt, also zwei Fragen sind es jetzt. Die erste Frage ist, das Telefon klingelt und jemand sagt dir, du pfeifst das Pokalfinale. A, was geht da im Kopf vor? Was macht, kriegt man dann Schmetterlinge im Bauch? Wie läuft das ab? Und das zweite ist, das werden Benny und ich niemals erfahren, ja. Kurz bevor das Spiel losgeht, man kommt aus diesem Tunnel raus und geht mit zwei Mannschaften auf den Platz. Um einen herum, was ich 40.000, es findet, glaube ich, eher immer in Köln statt, das Spiel, 40.000 Leute. Und man ist gerade mit denen, wahrscheinlich, meistens ist es ja beim Frauenfußball so, dass Bayern und Wolfsburg im Finale spielen, sind die besten Mannschaften des Landes. Und man ist da mittendrin. Also ich würde gern einfach mal in deinen Kopf da ein bisschen mit rein und in dein Gefühlsleben damit einsteigen.
Okay, also zunächst mal zu der Ansetzung. Ich fand, das bei mir waren irgendwie auch ganz coole Umstände. Ich hatte ein Spiel in Potsdam, bin dann nachher in den Flieger wollte zurückfliegen und ich saß schon im Flugzeug, dann ruft Christine Weitinger an, bei uns die sportliche Leitung der Frauen und dann dachte ich, soll ich jetzt noch schnell dran gehen? Wir fliegen eigentlich gleich los. Und dann dachte ich so, ja komm, es ist wahrscheinlich wichtig, ich gehe jetzt noch schnell dran. Dann hat sie mir im Flieger gesagt, dass ich das Pokalfinale pfeifen darf. Ja, und dann saß ich ja erst mal eine Dreiviertelstunde in diesem Flieger und habe dann mein Handy ausgeschaltet. Es war jetzt keine Assistentin oder so mit dabei. Ich war tatsächlich dann alleine im Flieger und habe mich einfach so total nach innen und außen gefreut. Also ich konnte aber irgendwie ja mit keinem großartig drüber sprechen.
Aber hast du einen Sekt bestellt?
Nee, das auch nicht. Ich saß, glaube ich, einfach die ganze Zeit da und hab gelächelt. Und die neben mir haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist eigentlich mit ihr los? Aber okay, war mir egal. Ich saß dann da und dachte, boah, krass. Und dann ging natürlich so schon das Gedankenkarussell los. Boah, Pokalfinale, das ist ja krass. Auch irgendwie so jetzt schon. Und mega mit VA, dann das Team und in Köln. Und also ich habe mich einfach super gefreut. Und als wir dann in Köln waren und es losging, also für mich ist einfach, das ist immer so ein Zwiespalt zwischen, man freut sich sehr, aber man muss sich jetzt auch voll konzentrieren und die beste Leistung abliefern. Also es war auch in meiner Ansprache jetzt mit drin, dass dieses Spiel im Frauenbereich vermutlich super viele Menschen sehen, aber auch im Herrenbereich, also generell, glaube ich, hat das ja auch ziemlich krasse Einschaltquoten, dann generell sind super viele Leute da und auch einfach der Umstand, dass man so ein Pokalfinale jetzt nicht regelmäßig pfeifen wird, da will man jetzt auch nicht mit irgendwelchen großartigen Fehlentscheidungen oder einer unsauberen Linie oder so rausgehen. Und deswegen ist es immer so ein schmaler Grat zwischen, wir freuen uns voll drauf, aber wir geben jetzt auch alles.
In einem anderen Kontext hat dein Kollege Patrick Ittrich ja gesagt, dass ihr das 19. Team in der jeweiligen Liga seid. Also gut, in der dritten Liga seid ihr das 21. Team. Und worauf ich hinaus will, ist Pokalfinale. Die Frauen um dich herum spielen dann um einen Pokal und geben alles, um diesen Pokal zu bekommen. Und in der Regel, wenn alles gut läuft, werden sie irgendwann mal alle auch diesen Pokal gewinnen. Und du gehst halt nicht mit dem Pokal nach Hause. Wie fühlt sich das an? Und also eigentlich nicht das Ziel zu haben, man kann was gewinnen, sondern eigentlich man liefert eine Leistung ab und die wird dann irgendwie bewertet und das Spiel ist vorbei. Und eigentlich redet später keiner mehr über dich. Es sei denn, du machst eine wahnsinnige Fehlentscheidung.
Ja, das stimmt, aber das würde ich so gar nicht sehen. Also ja, ich gewinne nichts Materielles, ich gewinne kein Geld, ich gewinne kein Pokal, aber ich gewinne einfach ein krasses weiteres Highlight, ein Highlight-Spiel, was ich so nicht mehr pfeifen werde, mit unfassbar großen Emotionen im Spiel und ums Spiel herum. Und deswegen würde ich sagen, geht man auch als Gewinner vom Platz oder hat zumindest dann den Pokal, aber halt in einer anderen Art und Weise.
Wie honoriert das der DFB? Also nach so einem Spiel, also du kriegst dann eine Medaille, keine Ahnung, was bekommt man dann eigentlich vor Ort?
Also generell ist es ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie denken, ja, ich hätte jetzt da jetzt gerne auch irgendwas für. ich glaube, dieses Spiel an sich zu haben, ist einfach schon eine sehr große Auszeichnung und Wertschätzung. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass man danach die sportliche Leitung und Beobachter und Co. und mehrere Leute auf einen zukommen und einem dann Feedback geben. Und das ist in der Regel auch sehr, sehr wertschätzend, ja.
Ja, also ist dann schon so, dass in einem Pokalspiel dann du auch deutlich mehr Druck verspürst als in einem normalen Drittliga-Regionalligaspiel? Mhm. Du dich selber mehr Druck machst auch?
Nee, ich glaube, Druck habe ich so schon auch. Also alles, sobald wir halt medial und, also nicht, eigentlich hat man das in jedem Spiel. Also selbst wenn wir jetzt zurück zu dem Pokalspiel zu Basara kommen und weiß, ah, okay, dann ist halt die eine oder andere Mannschaft raus, da ist vielleicht eine andere Art von Druck, weil das nicht ganz so viele Menschen sehen, aber Druck ist eigentlich immer da. Und ob der jetzt größer oder kleiner ist, ich gehe ja auch nicht hin und messe den wirklich, aber es sind schon besondere Umstände beim Pokalfinale, das auf jeden Fall.
Und beim Pokalfinale hattet ihr auch den Video Assistant Referee an Bord das erste Mal. Wie wirst du darauf vorbereitet, wenn du vorher eigentlich nie damit gearbeitet hast?
Grundsätzlich war das so, dass ich schon für den internationalen Frauenbereich ein halbes Jahr vorher mit so einer quasi Schulung begonnen habe. Also wie arbeiten in VA? Wir waren dann öfter mal in Köln und haben uns das angeschaut, haben das auch manchmal so ein bisschen offline begleitet. Deswegen wusste ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, wie eigentlich ein VA arbeitet. Ich hatte selbst bis dahin noch kein Spiel gepfiffen, aber ich wusste ja schon, dass man halt das ein oder andere berücksichtigen muss in der Spielleitung. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch darauf, also ich habe mich auch dafür recht gut vorbereitet gefühlt, weil ich eben oft in Köln war, mir angeschaut habe, wie VA und AFA arbeiten. Und dann war natürlich auch meine Prämisse, dass es im besten Fall ja auch gar nicht erst zu irgendwie einem Eingriff oder so kommt. Aber das lässt sich ja dann auch nicht immer vermeiden.
Und was ist es eigentlich jetzt nun? Also ist der VAR eine Hilfe in so einem Spiel, auf die man dann gerne zurückgreift? Oder ist es, und jetzt wäre ich ein bisschen polemisch, die Entmündigung der Schiedsrichterei?
Nee, es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Pokalfinale nehmen, wenn es den VA, also Katrin Rafalski war das damals, wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte ich damals einen klaren Handelfmeter nicht gegeben. Und deswegen bin ich dankbar für diese Hilfestellung, die ich hatte. Und einfach auch, man hat ja nicht oft die Möglichkeit, sich Dinge noch ein zweites Mal anzuschauen und oder nochmal neu zu entscheiden. Und deswegen bin ich in dem Fall froh, dass es das gab, ja.
Und in der dritten Liga gibt es kein VAR. Hat sich in der, also hat sich da die Toleranz in der dritten Liga für Fehlentscheidungen irgendwie verbessert, weil allgemein der VAR ja nicht gerade einen guten Leumund hat?
Kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, wie das in der Vergangenheit war. Ich glaube, dass Spieler, Trainer, die Verantwortlichen drumherum, die müssen ja automatisch eine größere Toleranz haben, weil man hat ja nun mal nur die Möglichkeit, das im Spiel zu beurteilen. Und ich glaube, die wissen ja auch alle, dass Szenen teilweise ganz, ganz schnell auch vielleicht atypisch ablaufen und dass es dann als Schiedsrichter auch manchmal unmöglich oder auch einfach super schwierig ist, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass das Bewusstsein in der dritten Liga dafür schon vorhanden ist, aber natürlich auch nur zu einem gewissen Grad.
Ich würde sagen, wir machen jetzt auch kurz mal Halbzeitpause. Der sogenannte Halbzeitpausentee, der wird jetzt getrunken und wir hören uns nach einer kurzen Unterbrechung gleich wieder.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Ich bin immer noch nicht Barry White, ich bin Martin Tetzlaff und mit mir ist zusammen Benny Marta. Hallo Benny.
Gute.
Und wir haben das große, große Vergnügen, kann ich echt jetzt schon sagen, mit Fabian Michel zu sprechen. Hallo Fabian nochmal.
Hallo.
So, nachdem wir dich, wie Knut es ja auch schon angekündigt hat, dich komplett durch den Wolf gedreht haben, wollen wir jetzt mal noch mal ein paar andere Sachen fragen, weil tatsächlich, wir haben vorhin schon über das Thema Vorbilder gesprochen. Und natürlich kommen wir in Deutschland in der Schiedsrichterei, was das Thema Frauen, die Männerspiele pfeifen, nicht um Bibiana Steinhaus herum. Sie ist bisher die einzige Frau, die in der ersten Fußball-Bundesliga Spiele gepfiffen hat. Wie wichtig ist Bibiana Steinhaus für junge Sportlerinnen, die irgendwie Schiedsrichter werden wollen?
Super wichtig, weil ich finde, sie hat halt gezeigt, dass der Weg möglich ist. Sie hat so einen Weg geebnet in den Herrenbereich und man sieht an ihr, dass man es schaffen kann. Und das motiviert und hat mich auch motiviert, motiviert auch hoffentlich viele andere junge Mädels. Ich würde es auch gar nicht unbedingt nur auf den Männerbereich irgendwie beziehen, sondern sie hat ja auch viele internationale WMs, EMs im Frauenbereich gepfiffen, Finalspiele. Deswegen ja, es ist super wichtig, dass es da eine Pionierin in dem Bereich gab, an der man sich orientieren kann.
Und hast du dir im Speziellen bei Bibiana Sachen abgeguckt, wo du sagst so, ey, wie die mit den Typen umgeht oder auch mit den Spielerinnen umgeht, das ist etwas, das will ich auch genauso machen, das finde ich gut.
Ich glaube, dass sowas immer schwierig ist, aber jetzt gar nicht unbedingt wegen Bibiana, sondern da hat jeder einfach immer so eigene Voraussetzungen, die er mitbringt. Und wenn, ich glaube, ich könnte vieles, was Bibiana so gemacht hat, vielleicht gar nicht so machen, weil sie ja einfach auch jahrelang im Profibereich war. Sie hat sich das Standing da ja auch über Jahre erarbeitet. Dann bringt sie ganz andere, ja, eine ganz andere Art und Weise. Sie ist auch deutlich größer als ich zum Beispiel mit. Das macht ja auch bei so Kommunikation auf dem Platz ein bisschen was aus. Deswegen, ja.
Ja, frag mal Knut Kircher, wenn du zwei Meter groß bist, also glaub, dann ist doch mal
genau,
anders.
Genau, ja, das stimmt. Da habe ich auch andere körperliche Voraussetzungen. und es muss ja dann auch immer zum Typ passen.
Fehlt Bibiana Steinhaus aktuell? Also, weil ich habe das Gefühl, seitdem sie nicht mehr Schiedsrichterin ist, ist sie irgendwie nicht mehr da.
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, sie ist ja eine ehemalige deutsche Profischiedsrichterin und ich glaube, dass es für Deutschland schon auch schön wäre, wenn man sie zum Beispiel hier noch irgendwo einbinden könnte. Aber natürlich kann man auch verstehen, den Weg, den sie gegangen ist, erst in England und jetzt bei der FIFA. Also das ist ja schon auch nachvollziehbar und schöne Stellen, die sie da begleitet hat. Also das muss ja dann auch nicht immer unbedingt in Deutschland sein, sondern da kann man ja auch sagen, wow, ist auch eigentlich beeindruckend, was sie danach noch für eine Karriere weitergemacht hat.
International gibt es noch eine andere Schiedsrichterin, die mir aufgefallen ist. Allein dadurch, dass sie bei der WM in Katar ein Spiel der deutschen Mannschaft gepfiffen hat, aber auch bei anderen internationalen Spielen ist sie schon aufgetaucht und hat eine andere Art, sich darzustellen. Und zwar ist die Rede von der Französin Stéphanie Frappart. Was sagst du zu ihr?
Ja, genau, da sieht man auch wieder, jeder Schiedsrichter oder Schiedsrichterin ist so ein anderer Typ und bringt so andere Voraussetzungen mit. Finde ich auch wahnsinnig toll, was sie erreicht hat, sowohl in ihrem Land als auch international. Also ist auf jeden Fall auch ein Vorbild. Und es ist auch schön zu sehen, dass es einfach nicht nur jetzt in Deutschland passiert, sondern dass es auch in anderen Ländern möglich ist. Und gerade in Frankreich, wo ja auch die erste Liga der Männer ein super Niveau hat.
Auf jeden Fall, da pfeift sie dauerhaft. Hast du dir mal schon Gedanken gemacht, inwiefern du selber auf andere junge Frauen und Mädchen als Vorbild heute schon dienst?
Ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Also ich versuche schon so einer kleinen Vorbildrolle gerecht zu werden und auch, ich bekomme öfter mal Anfragen oder Nachrichten, auch von jüngeren Schiedsrichterinnen. Da versuche ich schon zu unterstützen, weil ich einfach auch offen dafür sein will und auch möchte ja, dass jüngere Menschen nachkommen und auch Vorbilder haben. Aber jetzt so richtig meine Vorbildfunktion oder mein Bild davon geschärft habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht.
Was machst du eigentlich beruflich?
Ich arbeite noch bei der R&V-Versicherung in Wiesbaden im Projektbereich und ja, mache im Moment noch meinen Master.
Und was sagt dein Arbeitgeber zu deiner Schiedsrichterei?
Ich habe wirklich einen unfassbar tollen Arbeitgeber, der versucht, mir Freiräume zu schaffen, wenn es halt eben möglich ist. Es gibt natürlich auch immer Phasen, wo es vielleicht nicht funktioniert. Ich versuche natürlich dann auch immer irgendwo Eingeständnisse zu finden. Also zum Beispiel, wenn andere am Brückentag frei nehmen, dann bin ich auch öfter mal da oder vielleicht so zwischen den Jahren. Also man versucht, ich finde, wir haben da eine ganz tolle Ebene und versuchen das Geben und Nehmen auch ein bisschen passen.
Jetzt sitzt du heute bei uns bei Blattsport hier im Podcast. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du warst letzte Woche in einem anderen Podcast. Wird da vom seitens des DFB irgendwie Medienschulungen angeboten oder wie läuft das ab?
Wir hatten jetzt gerade im letzten oder vorletzten Jahr hatten wir zum Beispiel auch wieder so eine Einheit, wo wir über Interviews gesprochen haben und wo wir zum Beispiel auch mal mit recht provokanten Fragen oder sehr kritischen Fragen in Interviews konfrontiert wurden. Also grundsätzlich stehen uns von der Medienabteilung vom DFB immer Unterstützung zur Verfügung, wenn wir Fragen haben oder die können uns dann auch gerne irgendwie mal begleiten oder auch inhaltlich vorbereiten. Das ist eigentlich wirklich super. Aber es ist im Grunde genommen halt auch so, dass man das einfach machen muss. Man lernt das dann auch so ein bisschen mit der Zeit und wird auch, glaube ich, bei jedem Mal ein bisschen besser oder entspannter.
Wie ist es, wenn du ein Drittligaspiel pfeifst, nach dem Spiel Magenta Sport kommt auf dich zu, gehst du dann hin oder gehst du eventuell nochmal in die Kabine und holst erstmal Luft oder wie handhabst du das?
Also ich ergreife grundsätzlich nach den Spielen immer ganz gerne erstmal den Weg in die Kabine, auch unabhängig, ob es jetzt irgendwie gut, kritisch oder nicht kritisch war. Ich gehe dann einfach gern schnell rein. Und atme mal kurz durch, setz mal das Headset ab, weil man hat ja auch permanent eine große Beschallung auf und um die Ohren. Also ich gehe immer erst mal rein und dann mit Interviewanfragen danach muss man auch einfach immer so ein bisschen schauen, ob es Sinn ergibt. Also wenn es jetzt rein was Regeltechnisches ist, wie wir jetzt vielleicht am Anfang hatten, das hat man ja schnell erklärt. Wenn es jetzt eine weitere komplexe Szene im Handbereich ist, muss man einfach schauen, ob es sich lohnt, jetzt darüber zu sprechen oder nicht. Das würde ich dann vielleicht im Zweifelsfall auch einfach nochmal entweder mit jemandem vom DFB absprechen oder mir vielleicht erst die Szene selbst anschauen und dann zum Magenta gehen. Ich habe grundsätzlich aber kein Problem damit, auch wenn ich jetzt zum Beispiel was falsch gesehen habe. Also beim Pokalfinale war ich danach zum Beispiel auch im Interview und habe dann halt auch gesagt, dass in meinem Stellungsspiel halt da, wo ich stand. Ich konnte dieses Handspiel einfach nicht sehen und war dann dementsprechend froh, dass wir den Eingriff hatten.
Ja, nochmal was ganz anderes. Du bist ja im Sommer Schiedsrichter des Jahres geworden, gekürt worden. Wie lief denn das ab? Wie hast du da erfahren? Oder gab es da eine Feier, eine Ehrung? Oder ja, wie lief denn das Ganze ab?
Ich habe es erstmal zunächst telefonisch erfahren. Und die Ehrung gab es ja dann beim Supercup in Dresden, als Wolfsburg gegen Bayern gespielt hat. Das war eigentlich ein ganz schöner Anlass, weil der Supercup gab es ja jetzt seit einigen Jahren zum ersten Mal dann wieder. Und es war auch von der Atmosphäre her total cool. Ein schönes Spiel, so vom Saisonstart fand ich, war es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Und da habe ich dann eben den Pokal überreicht bekommen.
Das ist keine Feier wie der Ballon d'Or, wo man dann geehrt wird dann vor allen anderen in der Fußballbranche.
Nein, das nicht. Man hat das so im Spiel dann bekommen, ja.
Wie gefällt dir das eigentlich, weil du gerade auch von der Rückkehr des Supercups gesprochen hast, wie gefällt dir das eigentlich, dass auch die der Frauenfußball in Deutschland, mir gefällt auch der Begriff Frauenfußball gar nicht. Niemand sagt Männerfußball, aber alle sagen Frauenfußball, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, probiere es irgendwie abzugrenzen. Aber wie gefällt dir das, dass der Fußball der Frauen einfach immer mehr auch ins Bewusstsein der Leute kommt, dass immer mehr Leute dahin gehen? Das kann dich doch eigentlich nur mit großer Genugtuung und Zufriedenheit erfüllen, oder?
Ja, total. Und ich glaube, dass es uns Schiedsrichterinnen allen dann auch natürlich gut tut, weil die Frauen bekommen mehr Aufmerksamkeit, es wird mehr geschaut, es gibt mehr Zuschauer, das ist ja auch dann immer ganz schön im Stadion. Und ja, das Spiel wird besser, schneller und natürlich müssen dann auch die Schiedsrichterinnen besser und schneller werden und ich glaube, das ist eine totale Win-Win-Situation dann für alle. Also ich finde das super und hoffe, dass wir da eine positive Entwicklung auch in Zukunft weiterhin haben.
Ging dir die Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren nicht, aber auch ein bisschen zu schnell? Ich hatte den Eindruck, dass gerade auch irgendwie wie in so einer Goldgräberstimmung irgendwie auch Mannschaften von Bundesligisten der Männer jetzt gerade erst wieder den Frauenfußball für sich entdecken und ich habe so ein bisschen die Angst, dass das zu so nicht organisch wächst. Es gibt auch genügend Vereine, die sich nur auf den Fußball der Frauen konzentriert haben. Früher war es der FFC Frankfurt oder Turbine Potsdam oder Sand zum Beispiel. Und die werden jetzt irgendwie so ein bisschen weggedrückt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ich glaube, über allem sollte ja stehen, dass man sich eben weiterentwickelt. Und wenn es jetzt zum Beispiel im Falle von Frankfurt dann eben auch so eine Fusionierung, so eine Vereinsfusionierung mit sich bringt, dann klar ist es aus traditioneller Sicht natürlich irgendwo schade. Aber ich glaube, am Ende haben alle mehr davon gewonnen, wenn eben der Fußball und auch die Rahmenbedingungen für alle besser werden. Deswegen, ich persönlich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass es irgendwie zu schnell geht oder dass man da nicht mehr hinterherkommt, sondern ja, das kommt teilweise schon recht zügig. Aber man hat da durchaus auch immer ein Bewusstsein dafür, dass man sich jetzt vielleicht auch nicht alles 1:1 aus dem Herrenbereich abschaut, sondern schon da auch seinen eigenen Weg geht. So ist zumindest mein Empfinden. Aber ich bin natürlich auch nicht in den ganzen Frauenvereinsstrukturen so jetzt mit involviert.
Das ist total witzig, dass du gerade man nicht alles von den Männern abschaut. Gerade vorhin hat mir Benny ein Video vom Spiel gestern Mainz gegen Wolfsburg geschickt, wo, ich glaube, die Torhüterin von Mainz in so feiernde Spielerin reinrennt. Glaube ich, das Spiel irgendwie schnell machen will oder so. Und am Ende wird sie irgendwie leicht berührt und sackt dann zu Boden wie, keine Ahnung, 500 Beppo Inzaghis und Cristiano Ronaldos. Ist das eine Sache, die du auch beobachtest, dass irgendwie auch immer mehr Schwalben dann Einzug halten?
Nee, ich glaube auch, das ist wieder so ein bisschen Typsache. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das vielleicht vor ein paar Jahren so auch schon gemacht hat. Das gibt es im Herrenbereich, das gibt es im Frauenbereich. Also ja, das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob man sowas halt macht oder nicht macht.
Aber lacht man dann auch als Schiedsrichter, wenn man das so sieht, so eine ganz offensichtliche Schwalbe, dass man denkt so, oh Gott, ich darf jetzt hier nicht anfangen zu lachen. Aber eigentlich ist es ja urkomisch, was da passiert.
Ja, ich glaube, erstmal ist man so davon überrascht oder perplex, dass man, also der erste Reflex ist sicherlich nicht lachen und selbst wenn man dann vielleicht denkt, oh, das ist ja aber irgendwie zum Schmunzeln, dann würde man sich das, denke ich, schon eher verkneifen.
Und gab es eine Situation, jetzt egal, wo du gepfiffen hast, wo du wirklich dann auf dem Platz aber tatsächlich dachtest, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt lachen, das ist einfach zu lustig, irgendeine lustige Begebenheit.
Also ich finde, man hat ja schon meistens so auch einen angenehmen Austausch miteinander. Da fallen auch schon auch mal irgendwie lustige Sprüche, aber jetzt so an einen konkret ad hoc kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern.
Also wenn zum Beispiel vor mir jetzt Dennis Altekind steht und er relativ prollig sagt, ich soll mich jetzt hier mal zusammenreißen. Es gibt ja auch da Bilder von Dennis Altekind während des Spiels, wie er mit Spielern redet. Ey, ich würd mich totlachen, ja.
Ja, also habe ich jetzt so aber auch noch nicht erlebt. Das ist schon eher die Seltenheit. Das ist schon meistens auch irgendwie gute Stimmung auf dem Platz, aber man ist ja schon dann auch recht fokussiert und es gibt sicherlich hier und da mal was zum Schmunzeln, aber selten was zum Kaputtlachen. Vielleicht eher dann so im Nachgang.
Okay, also Humor so als Stilmittel, um auch so ein bisschen die Spiel auf seine Seite zu kriegen, wird da vorher nicht geübt. Also, dass man irgendwelche Fips Asmussen-Kassetten vorher hört oder
Nee, ich glaube, also wenn man so ein Typ ist, dann macht man das auch und sagt mal was Witziges, aber nee, es muss ja auch authentisch bleiben. Das trainiert man jetzt nicht.
das Höchste, glaube ich, was ein Schiedsrichter hören kann, ist doch eigentlich, dass man nach dem Spiel nicht über ihn spricht. Inwiefern ist das auch so dein Ziel, dass du sagst, eigentlich bin ich froh, wenn im Nachhinein mein Name nirgendwo runtergeschrieben steht oder Leute mit mir extra noch den Dialog wollen, wenn die Leute sich eigentlich mit der Spielführung abfinden?
Ja, also grundsätzlich heißt es ja dann auch erstmal, dass man jetzt irgendwie keine Entschuldigung getroffen hat, die unklar ist oder wo noch irgendwelche Fragen entstanden sind. Das ist ja schon gut. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn da jetzt wirklich mal was Komplexes war, dass man einfach nochmal kurz nachfragt. Also das finde ich jetzt auch nicht schlimm, ja.
In den Interviews, die ich bisher von dir gehört habe, sagst du ja immer, das ist dein Lieblingsspiel, das möchtest du irgendwann mal pfeifen, und zwar El Clásico, Barça gegen Real Madrid oder umgekehrt. Also meine erste Frage ist erstmal, wo würdest du lieber pfeifen, in dem neuen Barça-Stadion oder in dem neuen Real-Stadion?
Also da muss ich ganz kurz mal zu sagen, das ist so eine Frage, auf die wird irgendwie immer so ein bisschen gepocht. Ich habe das nur mal so scherzmäßig gesagt. Aber ja, wenn wir das Ganze jetzt einmal durchspielen.
Nein. Also das, genau diese Frage wollte ich dir nicht stellen, weil man kann sie ja überall hören. Aber ich hatte das Gefühl,
Ja. Nee, das, also ja, also wenn ich irgendwann mal für ein El Clásico angesetzt werde, würde ich natürlich nicht Nein sagen, aber es gibt gar nicht so dieses eine Traumspiel oder Wunschspiel, was man irgendwie mal haben möchte, sondern soll halt irgendwie so Schritt für Schritt weitergehen.
Meine eigentliche Frage ist ja eigentlich auch, welches Spiel der Vergangenheit hättest du gerne gepfiffen?
Gerne irgendwie so ein enges Unentschieden. Also das letzte ging ja, glaube ich, 4-0 oder so aus. Gerne irgendein umkämpftes Unentschieden, was spannend war bis zum Schluss
und mit vielen Chancen. Außerhalb vom Clásico? Also keine Ahnung.
Ich da?
Also mir fällt zum Beispiel natürlich ein Wembley 66. Das ist so ein Klassiker. Schiedsrichter steht da im Mittelpunkt und das Spiel endet anders, als es vielleicht ausgegangen wäre, wenn es zum Beispiel Torlinientechnik gegeben hätte oder ein VAR gegeben hätte. Irgendeine kontroverse Partie, wo du sagst, boah, in diesem Spiel, da hätte ich gern mal gepfiffen.
Boah, kann ich dir, glaube ich, so keins nennen. Nee, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keins. Nicht, dass ich sagen würde, nee, ich will jetzt kein Bundesligaspiel oder so mal pfeifen, sondern so ist einfach nicht meine Denkweise. Also ich habe bei keinem Spiel bisher mal gedacht, da würde ich jetzt gern lieber drin stehen oder so. So denke ich irgendwie einfach nicht und deswegen ist es für mich schwierig, das zu beantworten.
Also du robbst auch nicht so oder nervös oder wütend auf der Couch hin und her, wenn du merkst, so, da gleitet gerade ein Schiedsrichter das Spiel aus der Hand und du denkst, oh, das hätte ich viel besser gemacht.
Nee. Also das Einzige, was ich eher mal denke, ist, der Arme, der hat jetzt echt in einem Spiel 4-5 schwierige Szenen zu beurteilen. Aber ich denke nicht, da würde ich jetzt lieber stehen oder hat er falsch gemacht oder so. Also ich glaube, man muss ja immer am Ende schon bei sich selbst bleiben und was die anderen, also ich wünsche meinen ganzen anderen Schiri-Kollegen auch bei ihren Spielen allen immer nur das Beste, weil im Grunde genommen, ich kann es ja, also jeder muss für sich gucken, dass er sein Team gut führt und gute Leistungen bringt. Und deswegen wünsche ich das den anderen natürlich auch.
Du bist ja so viel mit Pfeifen unterwegs und so viele Spiele. Und weißt du, bist du dann auch selber Fußballfan? Hockst du dich vor den Fernseher, guckst die Champions League oder die Sportschau oder ist irgendwann noch mal Fußball genug?
Also ich gucke schon, dass ich, es interessiert mich halt einfach, was in der Bundesliga, in der zweiten Liga oder auch bei uns irgendwie so in der Gegend passiert. Das schaue ich mir schon an. Aber wenn jetzt natürlich am Wochenende was anderes ansteht und mal keine Zeit ist, oder vielleicht auch irgendwie 1-2 Spiele direkt hintereinander waren, dann ist es schon so, dass dann auch irgendwann mal genug ist mit Fußball. Ich sage auch immer wieder, ich bin auch montags immer ganz froh, wenn ich dann irgendwie arbeiten gehe und mich dann mal kurz mit was anderem beschäftige.
Ja, lass uns noch mal in die Zukunft blicken. In 20 Jahren werden wir uns nochmal zusammensetzen hier bei Plattsport. Was muss dann passiert sein, dass du sagst, boah, geile Karriere, was ich hatte? Oder muss noch was passieren oder sagst du jetzt schon, ist schon super gelaufen bis dato?
Ehrlich gesagt bin ich mit dem, was ich aktuell habe, schon voll glücklich. Und ich glaube, dass mir das auch so ein bisschen Druck rausnimmt. Ich sage jetzt gar nicht, der nächste Step muss kommen oder so. Es ist schon so, dass ich gerne die nächsten Schritte machen würde. Und das wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall irgendwie erstmal in die zweite Liga zu kommen oder auch vielleicht die nächsten Spiele in der Frauen-Champions League oder so zu pfeifen. Das sind schon so Steps, die ich gerne machen würde. Aber wenn jetzt von heute auf morgen alles vorbei wäre, dann würde ich auch sagen, ey, es war ein cooler Weg, es war eine geile Zeit. Und ja.
Das klingt ja schon fast hier wie ein Verabschiedungs-irgendwas. Ja. Aber dabei, ich hab noch so viele Fragen. Du hast gerade diese Situation, Spiel ist vorbei und am Montag sitzt du zu Hause. Also ich bin ja Musiker. Manchmal stehe ich auf einer Bühne und manchmal, so vielleicht einmal im Jahr gibt es so ein Konzert, wo der Abend rauschend ist, wo man dann von der Bühne geht und es gibt dann Schulterklopfereien, es gibt Endorphin, es gibt so viel positive Gefühle, so, ja, man ist fast so ein bisschen berauscht davon. Und dann geht man nach Hause, macht die Tür auf, die Wohnung ist dunkel, macht die Tür zu, macht das Licht an und man stellt auf einmal so eine Stille fest. Hast du sowas auch nach so einem großen Spiel?
Nee, so eine Stille nicht. Aber es ist schon manchmal so, dass man dann nach Hause kommt und noch so euphorisiert ist, wie du vielleicht sagst. Und dann stellt man fest, ah, es interessiert eigentlich keinen.
Genau.
So, ja, genau. Ja, das habe ich tatsächlich auch oft, weil man ja dann irgendwie, keine Ahnung, noch mit Menschen in Kontakt ist, die jetzt vielleicht das Spiel nicht gesehen haben oder die sich auch oft, also ich habe auch viele Menschen in meinem Umfeld, die interessieren sich gar nicht für Fußball. Und dann kann ich hier noch so irgendwie voller Endorphine und hab vielleicht mal ein gutes Spiel gehabt sein. Das kann ich dann auch kurz sagen, klar, kein Ding. Oder ich kann auch länger drüber sprechen, aber im Grunde genommen ist es ja nicht das Leben. Also das interessiert dann manchmal auch einfach keinen, ja. Ich glaube, genau, das ist vielleicht auch dann ganz gut und ordnet das Ganze ja dann auch irgendwie in so einem Kontext ein. Das ist zum Beispiel ja auch super, wenn du vielleicht echt auch irgendwie so ein Spiel hattest, was nicht so gut gelaufen ist oder dein Auftritt nicht so gut war, bist du ja auch vielleicht echt froh, wenn du dann irgendwo hinkommst und merkst, das interessiert gar keinen.
Naja, ich sag mal so, ich glaube, alle Leute, die sich so ein bisschen in die Öffentlichkeit freiwillig begeben, erstens, altes Sprichwort, ne, wer seinen Kopf aus dem Fenster hält, muss mit Sturm rechnen immer, aber ja. Man begibt sich ja auch nicht ganz ohne Grund in die Öffentlichkeit, also auch als Schiedsrichter wählst du ja freiwillig den Weg in die Öffentlichkeit, das muss man doch auch wollen, oder? Auch beim Sport.
Also das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das würde ich sagen, ist schon ein Unterschied. Das passiert dann halt auch und wird auch immer mehr, je höher man irgendwann kommt. Aber man macht da jetzt auch nicht den Schiedsrichterschein und sagt so, hey, und ich will ja auch irgendwann mal in die Öffentlichkeit. Das ist so ein Zeiteffekt, würde ich eher sagen.
Also als ich mit keine Ahnung, wie 15 war ich, habe ich jetzt erst meine Gitarre in die Hand genommen. Da habe ich mir auch nicht gedacht, oh ja, ich will irgendwann mal da auf der Bühne stehen. Ich hatte einfach Bock, Musik zu machen. Aber wenn man dann halt eben tatsächlich mal einen Auftritt hat und die Leute kommen nach dem Auftritt zu einem und sagen, hey, das war total klasse, es hat gut gespielt oder in deinem Fall gut gepfiffen, freut man sich doch davon darüber. Und man sagt, es ist doch, also fände ich zumindest menschlich zu sagen, oh, das möchte ich eigentlich immer wieder und so oft es geht wieder haben.
Aber ich glaube, man muss da für sich auch irgendwo, gerade als Schiedsrichter, muss man da für sich auch, glaube ich, eine eigene Einordnung finden. Weil es ist ja zum Beispiel bei uns auch oft so, dass es vielleicht, dass viele richtige und gute Entscheidungen dabei waren und es halt keiner sagt, sondern kein Mensch über dich spricht. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man das für sich selbst einordnen kann, ob es jetzt gut oder schlecht war und ob das jetzt von außen noch kommt oder nicht. Ja, das tut ab und an mal auch gut. Aber das muss, darf man jetzt dann vielleicht auch nicht zu hoch hängen.
Ist es dann gut, wenn man ein Umfeld hat, was sich nicht für Fußball interessiert?
Ich würde sagen, ja, aber es macht da auch so ein bisschen die Mischung. Also wenn sich jetzt nie irgendjemand dafür mal interessieren würde, es ist schon ja Interesse da, aber vielleicht jetzt nicht so ein tiefgehendes analytisches Interesse oder so. Aber man interessiert sich ja natürlich für die Person und dann auch gleichzeitig kurz fürs Hobby, aber kann vielleicht mit den ganzen Umständen nicht ganz so viel anfangen.
Nochmal zu der Rezeption der eigenen Arbeit. Ich glaube, jeder hat ein Kompliment gerne.
Ja, ja. Aber man muss auch trotzdem sich immer selbst so ein Stück weit einschätzen. Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, je höher man vielleicht auch dann irgendwann kommt, desto selbstverständlicher ist es, dass man halt eben gut pfeift. Weißt du, was ich meine? Also es wird jetzt... es wird irgendwo, wenn man irgendwann mal in der dritten Liga ist, wird auch ein Stück weit vorausgesetzt, dass man gut pfeift. Man muss es dann auch nicht immer dem Schiedsrichter sagen.
Es ist auch eine Verantwortung, auf jeden Fall. Aber genauso, wenn du also nicht mehr vor 10 Leuten in einem Keller spielst, sondern eben einen Kick hast vor 150 Leuten, du hast halt einfach auch eine Verantwortung gegenüber allen Leuten, die da sind. Die Leute, die Eintritt gezahlt haben, die wollen von dir eine gute Leistung sehen. Also wie gesagt, Musiker als auch Schiedsrichter, Sportler, was weiß ich. Spürst du diese Verantwortung? Steigend mit jeder Liga?
Nee, nicht steigend mit jeder Liga. Ich glaube, das ist auch so ein Eigenanspruch, den man an sich hat, dass man immer versucht, eigentlich 100% zu geben. Ja, das kommt natürlich auch von außen und das ist auch die Erwartungshaltung und auch zu Recht. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung sollte man vor allem auch von sich selbst immer haben.
Ja, finde ich eine gute Haltung. Benni, das kennst du doch auch aus dem Job, oder?
Na klar.
Oder auch mit Familie, ne? Also ich meine, wenn man Familie hat und so, man spürt halt einfach auch, man muss es gut machen, man darf da nicht locker lassen.
Ja.
Super, ja.
Ich denke, wir haben jetzt eine schöne Stimmung gefunden, die wir jetzt einfach mal so stehen lassen und auch den Hörerinnen und Hörern auf dem Weg mitgeben. Das Gespräch hat mir extrem gut gefallen, liebe Fabienne. Wenn du Redebedarf hast, bist bei uns immer herzlich willkommen. und ich finde es jetzt nochmal ein guter Moment, nochmal Leute zu erwähnen, die vielleicht nie erwähnt werden. Wo man sagt, ey, das ist so ein Mentor, das ist ein guter Kollege. Hast du da Namen, die dir sofort einfallen?
Ich habe ja vorhin schon Günther Tauer erwähnt, der mich ja überhaupt erst dazu gebracht hat. Ich glaube, das ist immer ganz gut, ihn da nochmal mit zu erwähnen, weil ohne ihn hätte ich ja gar nicht erst angefangen, vermutlich. Und ja, ansonsten bedanke ich mich eigentlich auch so ein Stück weit bei meinem Kreis. Ich komme ja aus Gaudernheim und das ist dann jetzt aktuell die Kreisschiedsrichtervereinigung Alzey-Worms. Und ich glaube, dass so ein Kreisgebilde auch viel für die Schiedsrichterei macht und man sich einfach in so einem, das ist dann quasi so die Mannschaft, weil gerade Schiedsrichter, die nicht im Team auch unterwegs sind, sondern alleine die Spiele leiten, die haben dann zumindest so ihre Kreisgemeinde und so ihre Mannschaft quasi dahinter. Und ich glaube, dass ich da auch eine richtig coole Zeit hatte, dass wir viele junge Leute auch irgendwie zur gleichen Zeit da waren. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Shoutout an den Kreis Alzey-Worms.
Und ans Ehrenamt.
Und ans Ehrenamt, das ist richtig, ja.
Nicht wahr, Benni?
Ehrenamt ist wichtig, ja.
Was Sarah Mainz braucht dich.
Ja, ich weiß.
Okay, Benni, hast du noch eine Frage? Ich habe keine mehr. Mein Zettel ist jetzt quasi durchgefragt.
Nee, meine auch. Und die 90 Minuten müssen rum sein, oder? Langsam, von der Zeit her.
Ziemlich genau.
Ja, Mensch. Kein Grund zum Nachspielen.
Cool, dann will ich auch noch mal ganz kurz Danke sagen. Es war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit euch beiden.
Danke.
Ja, mir gerne, danke.
Fantastisch. Schöner kann ein Interview doch nicht enden. Wobei, wie gesagt, also man ist ja nicht nur dafür da, um sich gegenseitig Pusteblumen wegzupusten, sondern eben auch mal nachzuhaken. Und Die Offenheit ist halt auch ein Punkt, der dich halt auch auszeichnet. Also du redest halt auch aus einer Position heraus, die sehr verantwortungsbewusst ist, die auch vielerorts immer in der Kritik ist. Schiedsrichter sind öfters Prellböcke und dann so offen darüber zu sprechen, finde ich auch bemerkenswert und das ist vorbildlich. Dann noch an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und schreibt uns gerne an platzsport@icloud.com oder besucht uns bei Instagram oder verratet weiter, dass wir da sind. Hört uns und bewertet uns bei Spotify oder Apple Music. Das hilft auf jeden Fall weiter. Genau. Und ich von meiner Seite bin fertig. Fabienne, mach's gut und auf bald hoffentlich.
Tschüssi.
Ciao, Benni.
Ciao. Ciao. Ciao, Martin. Ciao, Fabienne.
Jetzt kommt noch ein bisschen Musik. Achtung. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.